Herzlich willkommen zur 47. Folge des Mana-Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche, konntet das schöne Wetter genießen. Wir gehen gleich in die Startphase und ich habe wieder eine Umfrage für euch dabei. Und zwar war die Frage: Wenn ihr zu Limited Events von Magic the Gathering geht, in welchem Fall war es für euch ein erfolgreiches Event? Und ich bin sehr froh über den ersten Teil der Umfrage. Und zwar, wenn ich den ersten Platz gemacht habe, haben 0% gesagt. Das ist schon mal sehr schön. 18% sagten, wenn ich Karten im Wert des Eintrittsgeldes gezogen habe, also doch relativ viele eigentlich. Dann 25% sagten, wenn ich wenigstens ein Spiel gewonnen habe. 48% damit Abstand die meisten sagten, wenn ich wenigstens ein paar coole Karten gezogen habe. Und 9% haben anderen Fall abgestimmt und Kommentare dazu geschrieben. Und zwar hat Timo Vogelfinger geschrieben: Solange ich Spaß mit meinen Kollegen habe, ist für mich ein erfolgreiches Event. Also das ist eigentlich das Wichtigste eigentlich. Man sollte Spaß dabei haben, dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, was man vielleicht für Karten zieht. Dann hat The Superflexer geschrieben: Solange die Spiele Spaß machen und nicht einseitig sind, ist mir egal, wer gewinnt. Wobei ein Sieg schon nicht schlecht wäre, damit man das Gefühl hat, dass das Deck wenigstens einmal richtig funktioniert hat. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Dann schreibt Tino Wendenburg: Ich spiele seit der 6. Edition Magic und war das erste Mal auf einem Pre-Release. Mir hat ein Sieg gereicht. Die Karten waren mir dabei egal. Ja, so kann es gut aussehen. Und 6. Edition ist schon echt lange, also dann bist du echt sehr lange schon dabei. Dann hat Manuel Schaper geschrieben: Wenn ich es geschafft habe, ein funktionierendes Deck zu bauen, mit dem ich im besten Fall ein paar Spiele gewinne und das Event insgesamt auch noch Spaß gemacht hat. Und das sehe ich natürlich auch so. Das Event außenrum sollte natürlich auch den Spaßfaktor haben, also dass es eine angenehme Atmosphäre hat und so. Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Dann schreibt HelloHighfly6752: Ein bisschen von allem. Möchte gerne coole Karten aufmachen oder die ich brauche, möchte, unabhängig vom Geldwert. Aber natürlich will ich auch nicht 4 bis 5 Spiele lang ohne Chance zusehen, wie ich verliere. Ich muss nicht gewinnen, um Spaß zu haben, aber ich möchte mitspielen, eine Chance haben und eventuell auch das ein oder andere Spiel gewinnen. Das kann ich sehr gut verstehen. Als letztes schreibt Henrik, also 1989 Henrik: Wenn ich Spaß hatte, egal ob ich gewinne oder verliere, mir geht's nicht ums Geld oder so, dann würde ich keine Booster kaufen. Ja, das stimmt natürlich. Man kann mit dem Booster natürlich stark davon ausgehen, dass man wahrscheinlich nicht das Geld wieder reinholt, was man eben dafür ausgegeben hat. Meine persönliche Meinung dazu ist, wichtig ist, dass ich mich mit den Karten irgendwie auch auseinandersetze. Weil wenn ich einfach nur Booster aufmache, das mache ich natürlich auch so ganz gerne, aber wenn ich dann eben mich mit den Karten beschäftigen muss, die ich aufmache, ist es umso besser, egal ob ich gewinne oder verliere, egal ob ich jetzt wirklich teure Karten aufmache oder Karten, die vielleicht nicht unbedingt gebraucht habe oder was auch immer. Mir ist einfach nur wichtig, ich beschäftige mich mit den Karten. Deswegen sehe ich auch so eine Art Pre-Release oder halt auch einen Draft nicht unbedingt so, ich gebe jetzt Geld für die Booster aus, sondern ich gebe halt Geld aus, um halt Spaß zu haben. Und die Booster oder beziehungsweise der Inhalt der Booster ist eigentlich der schöne Nebeneffekt. Ich meine, man könnte auch im Gleichen sagen, ich gehe ins Kino und bezahle vielleicht das Gleiche für einen Draft. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so abwegig. Und hat danach halt den Film geschaut und nach 2-3 Wochen weiß man vielleicht noch, dass man in dem Film war oder fand den Film vielleicht gar nicht so toll oder so und hat davon auch nichts Physisches mehr danach, während man halt von dem Draft oder vom Sealed-Spielen halt eben noch die Karten als Erinnerung hat und vielleicht ein paar ja sogar nutzen kann für Decks. Finde ich auf jeden Fall ziemlich gute Sache und für mich ist halt wichtig, dass ich mich halt mit den Karten beschäftige, die ich kaufe, weil wenn ich quasi nur Booster aufmache, dann jetzt auch für Openings, dann beschäftige ich mich mit den Karten danach nicht so viel, wie wenn ich jetzt quasi wirklich überlegen muss, was für Synergien gibt es in den Draft-Archetypen und wie genau funktioniert es und wie kann ich vor allem ein funktionierendes Deck daraus bauen. Und die Interaktion natürlich, man hat natürlich auch dann noch zwischen den Spielen Zeit, vor allem wenn das Deck jetzt nicht so gut performt und man relativ viel verliert oder schnell verliert, dann schaut man meistens mit dem Gegner nochmal über die Karten drüber und kann dann daraufhin sein Deck nochmal optimieren. Da habe ich auch schon teilweise danach dann noch viel besser abgeschnitten als in den ersten paar Spielen. Und manchmal hat man einfach Pech. Also ich erinnere mich an das Kamigawa Pre-Release, da war ich einmal online dabei mit Webcam. Das war noch jetzt so Corona-Zeit noch. Und habe kein einziges Spiel gewonnen, alles verloren. Habe den letzten Platz gemacht und am nächsten Tag darauf bin ich in das In-Person-Event gegangen. Da wurde nämlich quasi ausgelost. Also man konnte nicht nur auf diese In-Person-Events gehen, man hat das ein bisschen aufgeteilt. Und da habe ich den ersten Platz gemacht. Also es kann mal gut laufen, mal schlecht laufen. Man sollte sich davon auch nicht runterziehen lassen. Mal läuft's und mal läuft's eben nicht. So, und jetzt gehen wir in die Hauptphase. Und zwar geht es um das Thema Karten, die ich nicht mehr bzw. kaum noch spiele. Und auf die Idee gebracht hat mich tatsächlich Owe von EDH Love bzw. auch dem Co-Host von Shiny's Command. Weil er einen Blogartikel darüber geschrieben hat, der einfach getitelt war, zu gut für mich. Ich werde den auch mal in den Shownotes und in der Videobeschreibung verlinken. Das heißt, wenn ihr danach Lust bekommt, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und ich habe mir dann auch mal Gedanken darüber gemacht, weil es gibt auch so einige Karten, die spiele ich nicht mehr. Vielleicht eher manchmal bewusst, manchmal eher unbewusst, weil ich da ja schon Erfahrungen mit den Karten machen konnte und im Nachhinein festgestellt habe, eigentlich hat mir das jetzt gar nicht so viel Spaß gemacht. Und der erste Punkt, den wahrscheinlich viele verstehen können, ist für mich Stacks. Also es gibt so ein paar Karten, auf die ich eingehen möchte, zum Beispiel den Todespakt oder Grave Pact. Die wurde jetzt erst frisch zweimal reprintet, einmal im Commander Masters und jetzt im aktuellen Bonus-Sheet von Wildnis von Eldraine. Und der kostet 1 und 3 schwarz, das ist eine Verzauberung, sagt immer, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, opfert jeder andere Spieler eine Kreatur. An sich eigentlich eine sehr, sehr starke Karte, eine sehr, sehr coole Karte, ist aber für Commander an der Stelle nicht so lustig, spaßig, wie man sich es vorstellen kann. Weil ich hatte jetzt schon öfter mal den, oder schon länger her, dass ich die Spielkarte eigentlich auch nicht mehr, dass keiner mehr was am Spieltisch machen konnte. Also keine Kreaturen spielen konnten. Die meisten Strategien, also sehr viele Strategien, basieren darauf, vor allem jetzt nicht im CEDH-Bereich, dass man Kreaturen hat, die man spielen möchte und die eben liegen. Und diese Karte hat irgendwie dazu geführt, in mehreren Spielen, dass der Spieler gar nichts machen konnte. Und dann spielt man ja in solchen Sachen, in solchen Decks halt auch noch Kreaturen, die diese Strategie noch befeuern. Also zum Beispiel den marodierenden Fleischsack oder Flashback Marauder auf Englisch, glaube ich, kostet 2 und schwarz, ist eine Kreatur, Zombie-Krieger, hat 3-1 und sagt, wenn der marodierende Fleischsack ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Kreatur. Man opfert dann klassischerweise ihn selbst, weil man ihn vielleicht danach noch reanimieren kann oder den Effekt nochmal nutzen zu können. Das heißt aber auch im Zusammenhang mit Todespakt, dass jeder Gegner 2 Kreaturen verliert. Und das kann sich halt dann eben ja potenzieren, wenn man viele Möglichkeiten hat, kleine Spielsteine zu machen, die man wegopfern kann, beherrscht man das Spielbrett, also alle gegnerischen Spieler so stark, dass die nichts mehr machen können. Den Effekt hatte ich schon ein paar Mal gehabt, dass dann die Gegner nichts mehr machen konnten, dass ich immer gesagt habe, okay, ich habe die Karte jetzt oft genug gesehen, ich weiß, was sie kann, es macht mir aber keinen Spaß, weil eigentlich ist es schon schön, wenn man seinen Spielplan ungestört fortsetzen kann, aber dann spielt man eigentlich nur solitär und hat eigentlich keine Interaktion mit anderen Spielern. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig gewesen und hat mir nicht so getaugt. In die gleiche Schiene, in die gleiche Richtung geht auch Gebot des Erebos oder Dictate of Erebos, kostet 3 und 2 schwarz, ist eine Verzauberung, hat eben Aufblitzen, das ist der wichtige Part dabei und sagt immer, wenn eine Kreatur stirbt, die du kontrollierst, opfert jeder Gegner eine Kreatur. Also der gleiche Effekt, bloß man kann das als Trick mit einfließen lassen. Ja, gleiche Geschichte. Ich habe die Karte, ich spiele sie aktuell in keinem meiner Decks, einfach aus dem Grund, weil ich habe daran nicht so unheimlich viel Spaß. Es ist, wie gesagt, einmal lustig, das ist wahrscheinlich für mich Combo-Decks. Manche Combo-Decks oder manche Combos habe ich schon mal probiert und auch gespielt und wenn man sie 2-3 Mal gesehen hat, danach ist es dann so, ja toll, jetzt habe ich das Spiel zwar gewonnen, aber ich habe nichts gesehen, was die anderen für coole Sachen in ihren Decks reingebaut haben und das will ich ja eigentlich auch sehen. Deswegen sind die rausgeflogen. Andere Karten, die rausgeflogen sind, die ich schon sehr lange nicht mehr spiele, einfach aus dem Grund, weil ich sie in einem Deck gespielt habe und das aufgelöst habe, ist zum Beispiel der Frostbringer oder Winter Orb. Kostet 2 Mana, ist ein Artefakt und sagt, kein Spieler darf während seiner Enttappphase mehr als ein Land enttappen. Ja, da ist auch der gleiche Punkt. Alle Gegner können oder alle Spieler können nichts machen, einer selbst natürlich auch nicht, aber solche Karten spielt man nicht, wenn man nicht das irgendwie ausnutzen kann oder verbessert nutzen kann als alle anderen. Gleiches gilt für Stasis oder Starre. Kostet 1 und blau und ist eine Verzauberung und sagt, alle Spieler erhalten keine Enttappphase mehr, bezahle blau während deiner Versorgungsphase oder vernichte die Starre, also man muss sie halt eben dann opfern. Ja, geht in den gleichen Effekt rein. Ne? Das, was ich auch noch mal gespielt hatte, zeitlang auch ein bisschen so als Non-Basic Land Hate oder Nicht-Standard-Land Hass, war Grundlagenforschung oder Back to Basics. Das kostet 2 in Blau, ist eine Verzauberung und sagt, Nicht-Standardländer enttappen nicht während der Enttappphase ihres Beherrschers. Ja, das geht einigermaßen noch. Ne? Also an, sag ich mal, schwächeren Tischen ist das jetzt nicht so unheimlich das krasse Problem, meist zumindest, oder bei Decks, die eher zweifarbig oder einfarbig sogar nur sind, wenn man dagegen spielt. Aber wenn man halt gegen, sagen wir mal, ein bisschen stärkere Decks spielt, wo quasi kaum noch Standardländer gespielt werden, dann ist das halt schon sowas wie von wegen, Gegner hat keine Mana mehr, kann nichts mehr machen. Wie gesagt, ist manchmal lustig, vielleicht ein, zwei, dreimal und danach denkt man sich so, ja, irgendwie will ich aber schon sehen, was die Gegner so spielen können. In die gleiche Schiene, die habe ich in einem Deck drin, das ich aber auch kaum spiele, ist der Dranitische Magistrat oder der Dranith Magistrate. Der kostet eins und weiß, das ist eine Kreatur, Mensch, Zauberer und hat eins, drei und sagt, deine Gegner können Zaubersprüche von nirgendwoher außer ihrer Hand wirken. Das heißt, sie können auch ihren Commander nicht wirken. Es gibt inzwischen sehr viele Karten, die interagieren mit dem Exil. Also beziehungsweise man schickt seine Karten von der Bibliothek direkt ins Exil und wirkt die darauf hin. Und das kann halt auch viele Decks halt ausschalten, weil viele Decks funktionieren halt mit dem Commander besser oder halt überhaupt erst mit dem Commander und damit macht man sich auch keine Freunde. Und ja, wie gesagt, ich finde es auch mal cool zu sehen, was die Gegner so spielen und will nicht nur mein eigenes Deck sehen. Deswegen landet das auch raus. Das ist so der erste Punkt. Weiterhin habe ich den Punkt Tutoren, den ich angehen möchte, beziehungsweise ja, Karten, die einen Karten raussuchen lassen aus der Bibliothek, direkt auf die Hand bringen. Ich habe ja letzte Folge schon dazu gesprochen, dass mir die neue Karte Besiege the Mirror, diese schwarze Tutor aus Wildnis von Eldraine, nicht so unheimlich spannend finde. Aus dem Grund, weil, ja, den habt ihr schon gehört. Wenn ihr nochmal hören wollt, dann hört euch die letzte Folge an. Auf jeden Fall spiele ich einfach kaum noch Tutoren. Also ist beispielsweise auch Dämonischer Lehrmeister, Dämonic Tutor. Für eins und schwarz, Hexerei, durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Solche Karten spiele ich eigentlich selten bis gar nicht mehr. Es kommt immer darauf an, ob ich das Deck ein bisschen stärker machen möchte. Im Prinzip die Möglichkeit zu haben, dass ich entscheiden kann, was ich mache als nächstes, irgendeine Antwort haben kann oder eben die Combo, die ich brauche oder so. Bloß gibt mir das einfach nichts. Es gibt eine Ausnahme, wo ich sage, da spiele ich es halt mal ganz gerne, weil es ins Deck reinpasst. Und das betrifft eigentlich so ziemlich alle Karten, die ich noch spiele. Ich versuche, dass sie irgendwie ins Deck reinpassen. Zum Beispiel gibt es die raffinierte Symmetrie oder Scheming Symmetry, die kostet ein schwarzes, ist eine Hexerei und sagt, bestimme zwei Spieler deiner Wahl. Jeder von ihnen durchsucht seine Bibliothek nach einer Karte, mischt dann seine Bibliothek und legt die Karte oben darauf. Also zwei Leute dürfen was raussuchen. Und ich kann im Prinzip in dem Deck die Karten des Gegners in den Friedhof melden. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ein Mind-Trick. Also ich versuche ein bisschen so mit den Gedanken des Gegners zu spielen. Da finde ich es eigentlich sogar wirklich in Ordnung. Also da ist es nicht so ein Combo-Teil, oder ich will einfach nur schnell die wichtigen Sachen raussuchen, sondern das ist dann auch so ein bisschen, wo ich sage, ich kann ein paar Deals machen mit anderen Leuten am Tisch und so, wenn ich dann eben nicht vorhabe, das dann in den Friedhof zu millen. Da finde ich es eigentlich wieder okay, weil es in die Strategie des Decks reinpasst und es einfach, ja, Sinn macht. Und da packe ich eigentlich alle Tutoren mit rein, gedanklich. Also sowas wie Worldly Tutor, sowas wie Enlighten Tutor, alle die ganzen Tutoren, ich spiele die, ich habe die zwar, aber ich spiele sie irgendwie doch dann nicht in den Decks, weil ich mir denke, naja, ich kann entweder jetzt diesen Tutor spielen oder ich spiele eine Karte, die eben eh in der Strategie des Decks ist. Ich kann dann zwar nicht die Karten unbedingt raussuchen, aber dafür kann ich halt Karten spielen, die wieder was Cooles mit dem Deck machen. Und im Prinzip ist es ja eigentlich nur eine Karte, die ersetzt eine andere in dem Sinne. So ein Tutor und deswegen spiele ich sie halt nicht so gerne. Wenn ich vorhabe, ein starkes Deck zu bauen, wo es darum geht, dass ich konsistent bin in dem, was ich tue, dann mache ich schon, aber meine Decks in letzter Zeit sind eher, ich versuche die maximale Synergie im Deck herzustellen und nicht irgendwelche Ersatzkarten reinzutun, die mir irgendwas suchen können für jeden Fall. Das finde ich nämlich auch manchmal ein bisschen langweilig. Und einen letzten Punkt, den ich mir rausgesucht habe, und ihr merkt schon, das wird dieses Mal keine so unheimlich lange Folge, ist High Value. Also quasi Karten, die Staples sind in Commander zu Recht, weil sie auch sehr stark sind. Und das sind auch Karten, die ich kaum noch spiele. Aber ich würde nicht sagen, dass ich sie gar nicht mehr spiele. Also zum Beispiel Erdrückender Zehnt oder ja, Smothering Tithe für 3 und Weiß, die Verzauberung, die sagt, immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, kann er 2 Mana bezahlen. Falls er dies nicht tut, erzeugst du einen Schatzspielstein. Die Karte zum Beispiel könnte ich in alle weiße Decks reinpacken, die ich habe, mache ich aber nicht, weil sie nicht in alle weißen Decks von der Synergie hereinpasst. Wenn ich die Karte spiele, spiele ich sie in Decks, die irgendwie mit Schätzen noch anderweitig interagieren können, außer dass sie einfach nur Mana machen. Weil das ist dann irgendwie dann, ja, ich könnte sie schon spielen, aber es macht halt irgendwie keinen Spaß, die auszuspielen, weil sie halt einfach nur Value erzeugt, aber nicht irgendwie in die Strategie des Decks passt. Das Gleiche, und da ist es natürlich schwierig zu sagen, dass die in irgendeine Strategie reinpasst, ist Rhystisches Studium oder Rhystic Study. Das kostet 2 und blau, ist eine Verzauberung und sagt, immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt, kannst du eine Karte ziehen, es sei denn, jener Spieler bezahlt 1 Mana. Und klar, die Karte ist unheimlich stark. Für mich ist nur der Punkt, die Karte passt eigentlich strategisch in keine meiner Decks rein. Also ich meine, sie ist sehr gut, aber sie hat jetzt irgendwie, es ist halt eine Steuerkarte. Jeder muss halt eins mehr bezahlen für seine Karten oder ich bekomme halt richtig viel Wert daraus. Aber es ist halt auch so, ja, was für ein Deck strategisch gesehen braucht diesen Effekt. Und da muss ich leider zugeben, eigentlich kein Deck. Deswegen spiele ich sie auch kaum. Aber ich kann verstehen, wenn man sie spielen möchte, wenn man sie hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde auch nie was dagegen sagen. Bei mir ist es so, wenn ich ein Deck baue, dann ist das die letzte Karte, an die ich denke, die ich reintun möchte. Jetzt beispielsweise, wenn ich Karten ziehen möchte, in einem Deck, wo es um, sagen wir mal, Typel-Synergien geht, die eben auch blau hat, dann versuche ich eher Distant Melody zu spielen, die mir sehr viele Karten ziehen kann, weil die eben reinpasst. Distant Melody ist eine Hexerei für 3 und blau aus dem Kopf gesprochen und sagt, ziehe eine Karte für einen Kreaturentyp, den man benennt und wie viele Kreaturen man davon eben auf dem Spielfeld liegen hat. Ich finde solche Karten dann eben besser, weil erstens mal geht das mit meiner Strategie des Decks einher, weil bei Rhystisches Studium kann jeder Gegner 1 Mana bezahlen. Und wenn es mir wirklich darum geht, dass ich Karten ziehen muss, dass es eine Kartenziehkarte in dem Slot haben soll im Deck, dann ist es halt ziemlich schlecht für mich, wenn jeder Gegner immer die 1 Mana bezahlt und ich deswegen keine Karten ziehe. Ich meine, klar, es ist gut an der Stelle, dass halt jeder ein bisschen verlangsamt ist, aber das Problem ist halt, ich ziehe halt keine Karten und ich wollte diesen Slot aber eigentlich haben zum Kartenziehen. In letzter Zeit sehe ich öfter, dass man die 1 Mana nicht bezahlt, aber in der Regel sollte man das zahlen, das machen auch die meisten. Und deswegen bin ich da nicht mehr so der Fan davon. Also ich pack's rein in Decks, wenn ich weiß, die sollen sehr stark sein, sehr schnell sein und dann muss der Gegner auch handeln und nachziehen und eben auch diese 1 Mana bezahlen, aber ansonsten spiele ich sie nicht. Eine weitere Karte, die man vielleicht schon kennt, die habe ich schon ein paar Mal erwähnt im Podcast, auch in einer Folge, wo es darum ging, überschätzte ja, Staples in Commander. Ich weiß, für Casual Commander, glaube ich, war das gewesen. Ich verlinke die Folge auch mal und schreibe sie in die Shownotes rein. Ist der Erpresser vom Hafen, also Dockside Extortionist. Der kostet 1 in Rot, ist eine Kreatur, Goblin Pirat, hat 1/2 und sagt, wenn der Erpresser vom Hafen ins Spiel kommt, erzeuge X Schatzspielsteine, wobei X gleich der Anzahl an Artefakten und Verzauberungen ist, die deine Gegner kontrollieren. Ultra krasse Staple, könnte man theoretisch in jedem Deck reinpacken, weil sie einfach so stark sein kann, wohlgemerkt, es gibt auch Fälle, wo sie mal nicht so gut läuft, aber generell ist es eine sehr starke Karte. Und sie hat die Möglichkeit, dass sie Combos enabled, also freischaltet. Das ist halt so, deswegen ist die Karte auch immer so ein bisschen kritisch gesehen. Die wird auch immer auf der Watchlist von den Commander Rules Committee sein, weil sie halt so stark ist und man schauen will, ob sie nicht vielleicht zu stark ist, dass man sie vielleicht bannen müsste. Diese Karte spiele ich trotzdem in manchen Decks. Und ich spiele sie eigentlich nur in Decks, die irgendwie wieder mit den Spielsteinen oder den Schatzen irgendwie synergieren können. Da habe ich zum Beispiel eben Plutiklatt. Ich habe den auch schon vorgestellt in einer anderen Folge, die werde ich auch mal verlinken. Und da spiele ich diese Karte einfach, weil sie halt so viele Spielsteine erzeugen kann in kürzester Zeit und im Prinzip eine Art Win-Condition für das Deck ist. Da sehe ich es auch ein. Also bei solchen Decks, die eben davon hart profitieren. Oder man kann natürlich auch sagen, die Combo-Decks profitieren auch davon stark. Aber da ich jetzt sehr wenige oder kaum Combo-Decks spiele, ist es für mich einfach eine reine Synergiesache. Und natürlich kann ich auch Mana-Probleme haben. Dafür kann das dann auch manchmal ganz gut sein. Aber prinzipiell ist es dafür da, mir viele Spielsteine zu machen, die ich dann eben kopieren kann. Und das bietet eben die Karte. Und ansonsten spiele ich sie in keinen Decks, auch wenn ich es vielleicht könnte. Weil ich einfach, sie muss Sinn machen in dem Deck, sonst spiele ich die Karte einfach nicht. Das gleiche gilt für eine andere sehr starke Karte, das ist eine sehr, sehr große Staple und das ist auch die letzte Karte, über die ich sprechen möchte. Und zwar geht es um Jeskas Wille oder Jeskas Will. Die kostet eben 2 und rot, ist eine Hexerei und sagt, bestimme eines Falls du einen Kommandeur kontrollierst, so wie du diesen Zauberspruch wirkst, kannst du beides bestimmen. Und eben die eine Option sagt, erzeuge Rot für jede Karte auf der Hand eines Gegners deiner Wahl. Und das andere, schicke die obersten drei Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Und die Karte ist so unheimlich stark, die wurde in kürzester Zeit extrem teuer. Und die spiele ich auch nur in Decks, die irgendwie gut damit synergieren. Beispielsweise in meinem Rocco Straßenkoch-Deck. Den habe ich auch schon vorgestellt. Ich werde wieder die Folge verlinken, falls es euch interessiert. Das ist der aus der Marsch der Maschine der Nachhall-Set, diesem Mini-Epilog-Set. Und der hat eben die Klausel, immer wenn ein Spieler ein Land aus dem Exil spielt oder einen Zauberspruch aus dem Exil wirkt, legst du eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl und erzeugst einen Speisespielstein. Und diese Synergie bringt eben jetzt Casvillis. Es gibt mir genug Mana, dass ich die Karte aus dem Exil spielen kann und lässt mich dann dadurch wieder Speisespielsteine erzeugen, wieder 1/1 Marken verteilen. Die synergieren halt wieder zusammen mit dem Deck. Und in so einem Deck finde ich es sogar sehr sinnvoll, sowas zu spielen. Also hat die Karte Synergie. Ich meine, so eine extrem starke Karte macht es natürlich noch viel stärker, wenn man die in einem Deck spielt, die damit synergiert. Aber sie ist alleinstehend ja schon extrem stark. Und ich bin halt der Meinung, ich versuche, solche Karten zu spielen, die stark synergieren, die nicht zwangsweise oder auch vielleicht stärker sein können, aber nicht zwangsweise stark sein müssen, und verzichte lieber auf die eben genannten Karten, um ein schöneres, einzigartigeres Deck zu haben, weil am Ende geht die Diversität des Decks halt in den Keller. Je mehr ich von diesen beispielsweise Tutoren spiele oder andere Staples, die nicht unbedingt ins Deck müssten, wo es vielleicht gute Alternativen geben könnte. Und ja, das kann ich auch mal ein bisschen ans Herz legen euch, wenn ihr überlegt, ja, ich muss mein Rhystic Study spielen, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch einfach mal schauen, ob ihr vielleicht irgendwie Karten findet, die gut mit dem Deck synergieren und vielleicht sogar auf jeden Fall Karten ziehen, genau an dem Zeitpunkt, wo man es eben braucht. Das sind nur so ein paar Inputs. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich spannend, mal über diese Frage nachzudenken, über Karten, die ich halt einfach nicht mehr spiele aus bestimmten Gründen. Und mich würde es auch auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr das seht. Also habt ihr Decks, wo ihr, oder Karten, die ihr sagt, die spielt ihr einfach nicht, weil es einfach nicht für euch taugt, oder weil ihr sagt, es gibt halt kaum Decks, die halt einfach gut davon profitieren, oder sind einfach nur Staples und ich sehe die jedes Spiel, ich will auch mal andere Karten sehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare in YouTube oder in Spotify. Darüber freue ich mich ja besonders. In Spotify könnt ihr nur kommentieren, übrigens, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ihr über die Mobile-App geht, also über Android oder iOS. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und jetzt kommen wir zur Endphase. Ich weiß, eine relativ kurze Folge. Und zwar zur 44. Mana-Anzugsfolge. Taiwa, der beste neue Elf im Commander-Deck-Brauerei, schreibt Michael über Spotify. Darüber habe ich mich wieder besonders gefreut, vor allem wenn es auch mal zu älteren Folgen kommt. Und zwar schreibt er, coole Deck-Idee. Gefällt mir sehr. Guter Twist mit dem Commander. Und ja, finde ich auch. Wie gesagt, der Commander Taiwa the Bellicose will hauptsächlich eben nicht in die Weite gehen, sondern in die Höhe mit den Mana-Kreaturen. Das ist eigentlich sehr cool. Und dann schreibt noch Melino 86, du hast vollkommen recht, was die Commander-Auswahl in dem Epilog-Set angeht. Wirklich tolle Möglichkeiten. Ich baue zurzeit an Pia Nala und hoffe, demnächst mal den ersten Entwurf zu testen. Und ja, Pia Nala ist auch sehr cool. Die ist auch übrigens in dem Rocco-Deck, den Rocco, den ich eben erwähnt habe, den Straßenkoch. Sehr, sehr coole Sache. Also das Set ist generell extrem gut gemacht, weil viele Commander drin sind, die man jetzt nicht so häufig sieht. Und das ist auch so ein Punkt, manchmal will man einfach mal was Neues sehen und was Neues ausprobieren, was jetzt nicht alle gebaut haben. Und dafür ist das Set eigentlich ziemlich genial. Zur 46. Mana-Anzugsfolge die besten 5 Commander aus Wildnis von Eldraine schreibt Pablo Schillinger wieder über Spotify. Ich muss sagen, freut mich sehr, über Spotify Kommentare zu bekommen. Wieder mal eine super Folge. Ich habe mir auch einen Obera und eine Will-Deck gebaut. Die Karten, welche du vorgestellt hast, sind alle in den Decks. Witzig, dass wir die gleichen Commander feiern. Viele Grüße. Und ich finde es auch total spannend, dass du die Commander auch so cool fandest. Vor allem, dass er auch nicht abgesprochen ist. Und ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du die Commander auch so feierst. Über YouTube schreibt dann der Metalbacker. Schöne Folge. Welchen neuen Commander ich aus Wildnis von Eldraine bauen möchte, ist definitiv Elsa. Ich meine Hilda. Weil die von der Mechanik her, was sie bietet, stark ist und da kann man bestimmt was draus machen. Ja, finde ich auch. Die habe ich ja auch in der Liste gehabt. Sehr interessante Mechanik. Man kann da bestimmt auch viel Schabernack treiben, aber wenn du ein cooles Deck hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie dein Deck so aussieht. Und dann schreibt noch Pablo Schillinger auch noch über YouTube. Mein absoluter Favorit ist Will, Sign of Peace. So ein unerwartet starkes und spaßiges Deck. Habe es heute 5-mal testen können und 3 Spiele gewonnen. Und das finde ich ziemlich krass, weil einfach, ja, es ist einfach eine sehr schöne Sache, wenn der Commander, der war ja auch in meiner Top 5 drin. Ich finde es halt schön, wenn man ein Live-Gain-Deck hat, also ein Leben dazu bekommt. Das fühlt sich immer so, egal ob man jetzt irgendwie das mega stark ausnutzen kann oder nicht, fühlt sich immer so ein bisschen schön an. Man hat so eine Sicherheitspuffer, so eine Sicherheitszone, weil man sagt, ich habe jetzt irgendwie 40 Leben mehr als am Anfang und kann auf jeden Fall nicht so schnell rausfliegen, es sei denn, man spielt gegen irgendwelche starken Voltron-Decks, die einen mit einem Commander-Schaden rausnehmen. Und freut mich auf jeden Fall, dass der dir so gut gefällt. Und du hast den Moxfield-Link im Discord gepostet, den schreibe ich euch mal in die Videobeschreibung oder in die Shownotes rein. Wenn ihr Interesse an dem Deck von Pablo Schillinger mal habt mit Will, Sign of Peace, dann schaut unbedingt mal rein, da werde ich das Deck verlinken. Übrigens zum Abschluss noch gesagt, alle Karten, die ich erwähne, werde ich auch in die Shownotes packen als Link, als erwähnte Karten von eben dieser Folge, damit ihr die Karten auch nochmal anschauen könnt. Falls ihr vergessen habt, welche Karten ich zuerst genannt habe oder so, könnt ihr auf jeden Fall die nochmal anschauen und durchgehen. Jetzt zum Abschluss würde mich noch interessieren, gibt es Karten, die ihr nicht mehr oder kaum noch spielt? Wenn ja, warum? Und wenn nicht, würde mich auch interessieren, warum ihr sie vielleicht noch spielt, obwohl es vielleicht irgendwie Karten sind, die sehr stark sind oder einfach sehr gute Synergien haben. Schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Und ja, falls ihr irgendwie interagieren wollt mit mir und der Community, wir sind auf dem Discord. Ich habe auch den Discord-Link in den Shownotes und auch in der Videobeschreibung drin. Kommt einfach dazu, wir spielen jeden Dienstagabend Commander. Haben es auch schon ein paar Mal geschafft, zu 5 zu spielen. Wenn ihr euch fragt, wie das funktionieren soll, kommt auf jeden Fall auf den Discord, da werdet ihr es erfahren. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Commander-Spielen. We'll be right back.